Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Safety First, dem Podcast von TÜV Süd zu Cybersecurity und mehr. Ich bin Sabine Krümmer von der TÜV Süd Kommunikation. Moderne Autos werden heute schon Computer auf Rädern genannt. Durch autonomes Fahren, Vernetzung und Elektromobilität steigt allerdings nicht nur der Softwareanteil, sondern auch die Verwundbarkeit für Eingriffe von außen wächst. Darüber spreche ich heute mit meinem Gast, Raphael Hofer. Er ist Leiter des technischen Dienstes der TÜV Süd Autoservice und hat zu dem ganzen Thema Cybersecurity schon einiges an Pionierarbeit geleistet. Hallo und herzlich willkommen, Raphael.
Hallo Sabine, es ist mir eine große Freude, heute hier sein zu dürfen und mit dir über das Thema Cyber zu sprechen.
Wunderbar. Raphael, wer einen Tesla fährt, ich weiß nicht, fährst du Tesla? Nee.
Ich fahre tatsächlich keinen Tesla.
Aber gut, wer ein Tesla fährt, der kennt es und du wirst es auch kennen. Software-Updates werden eingespielt. Über Nacht steht dann quasi ein neues Auto in der Garage. Software spielt natürlich für die modernen Autos eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und was heißt es aber fürs Thema Sicherheit? Weil der TÜV Süd ist ja dafür da, die Autos sicher zu machen.
Ja, tatsächlich. Also mit den neuen Funktionalitäten und der neuen Konnektivität sehen wir, dass sich die Welt des Automobils doch schon sehr wandelt oder auch sehr gewandelt hat. Als ich damals noch studiert habe, waren Fahrzeuge geschlossene Systeme, bedeutet, das Fahrzeug, wie es einmal vom Band gerollt ist, ist auch so wieder in die Verschrottung gegangen. Das hat sich nun völlig geändert und das Fahrzeug wird über das Fahrzeugleben hinweg fortlaufend geupdatet, wie es wir beispielsweise auch von unseren Laptops oder Handys kennen. Mhm. Und das führt natürlich auch dann dazu, dass eben dadurch neue Themen abgesichert werden müssen, sprich gehen hier weg von reinen Safety-Aspekten und rein Emissionsbetrachtung hin auch zu Security, mhm, was ein völlig neuer Bereich ist, sprich wir gucken nicht nur darauf, was vom Fahrzeug ausgeht, sondern auch tatsächlich darauf, was auf das Fahrzeug einwirken kann, mhm, und dann eben gegebenenfalls schadhaft ist.
Mhm. Also das heißt, es gibt mehr Gefahrenquellen dadurch, dass die Konnektivität einfach da ist. Fahrzeuge können gehackt werden, fremdgesteuert werden. Alles das, was wir nicht wollen, wenn wir sicher auf der Straße unterwegs sind. Und es gibt jetzt neue Regeln, die gelten eigentlich weltweit, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder korrigier mich bitte.
Grundsätzlich ist es so, dass das Thema Cyber eine Wahnsinnspräsenz hat im Automotive-Bereich und weltweit Regelungen entwickelt werden. Jedoch ist es so mit der UNECE-Regelung, dass diese in den Anwenderstaaten Akzeptanz oder Anwendung finden. Europa ist als Europäische Union, mhm, ein Anwenderstaat oder kann man als Anwenderstaat so betrachten, auch wenn darunter natürlich weitere Staaten liegen. Mhm. Aber auch weit darüber hinaus wird die UNECE Anwendung finden. Somit ist das der erste große Schritt, mhm, in der Absicherung, mhm, für diese Fahrzeuge.
Was genau wird denn dort geregelt und was bedeutet das für die Umsetzung?
Also konkret wird darin geregelt, dass zum einen OEM ein Managementsystem braucht, damit eben auch die Fahrzeugentwicklung, also von der Entwicklung über die verschiedenen Phasen bis hin zum Ende des Lebenszykluses eines Fahrzeugtypen, die Security, aber auch die Software-Update-Fähigkeit gewährleistet ist und abgesichert ist. Mhm. Jedoch bezieht es sich nicht nur auf die Managementsysteme, sondern auch auf tatsächlich auf die Produkte selbst. Sprich, mhm, die Produkte müssen den Security-Anforderungen entsprechen und dürfen somit eben keine Anfallstore für schadhafte Angriffe bieten, beziehungsweise müssen die auf ein erträgliches Level reduziert werden.
Mhm. Das heißt, ab Juli 2022, wenn ein Hersteller Typen für den europäischen Markt zulassen will, was muss er denn nachweisen?
Also ab 2022 gilt es für neue Fahrzeugtypen, sprich wenn ein Hersteller einen komplett neuen Fahrzeugtypen in den Markt bringen möchte, muss er eine Gesamtfahrzeuggenehmigung dafür haben. Mhm. Hierzu gehören auch Systemgenehmigungen, wo eben die Cybersecurity dazu zählt. Mhm. Das bedeutet, um eine solche Systemgenehmigung für Cyber zu bekommen, benötigt er zum einen ein Cybersecurity Management System, das zertifiziert ist. Mhm. Das machen beispielsweise wir mit unseren Auditoren. Mhm. Darüber hinaus muss auch der Fahrzeugtyp selbst cybersecure sein, bedeutet, wir bewerten die Fahrzeugarchitektur, wir bewerten das, was der Hersteller hier entwickelt hat und basierend darauf führen wir dann auch noch entsprechende Tests durch, um eben abzusichern oder zu bestätigen, dass die Maßnahmen auch wirklich umgesetzt wurden in den Fahrzeugen, die er denn genau für diesen Typen festgelegt hat. Mhm.
Und dafür hat TÜV Süd ja vom Kraftfahrtbundesamt jetzt die Zulassung erhalten, dass ihr sowas prüfen dürft.
Genau, wir haben die Benennung erhalten vom Kraftfahrtbundesamt. Hierfür war ein entsprechendes Audit notwendig, das das Kraftfahrtbundesamt bei uns durchgeführt hat. In dem haben wir konkret unsere Prozesse und unsere Vorgehensweise dargelegt, wie wir das zukünftig angehen werden, vom Managementsystem bis hin zur fertigen Typprüfung des Fahrzeugtypen selbst.
Was ändert sich dann für die Hersteller? Müssen die jetzt komplett ihre Systeme umstellen oder gibt es da schon eine Basis, wo man aufsetzen kann?
Also konkret ändert sich für die Hersteller, dass eben nun auch die Security berücksichtigt wird für Fahrzeuge. Bedeutet, sie müssen die Systeme, Managementsysteme, die sie gegebenenfalls schon implementiert haben, um den Bereich Security erweitern. Also beispielsweise ein Information Security Management System könnte man um das Thema Cyber Security im Hinblick auf Automotive erweitern. Es wäre aber auch denkbar, komplett neue Systeme zu integrieren. Das hängt ganz davon ab, was der Hersteller bereits hat und was der Plan des Herstellers ist. Das ist dem Hersteller selbst überlassen.
Wie funktioniert der Prozess der Typenzulassung denn überhaupt ganz grundsätzlich?
Ganz grundsätzlich ist es so, dass wir als technischer Dienst oder unterschriftsberechtigte Sachverständige des technischen Dienstes Prüfungen durchführen oder Prüfungen bei einem in einem Fremdlabor oder bei einem Hersteller überwachen. Und basierend auf diesen Prüfungen erstellen wir Testberichte, die dann eben zusammen mit den Beschreibungsunterlagen der Hersteller bei einer Behörde wie dem Kraftfahrtbundesamt eingereicht werden, das dann wiederum eine Genehmigung ausstellt, entweder für das System oder für ein Gesamtfahrzeug.
Und ohne das kann man bald keine neuen Typen mehr auf dem europäischen Markt zulassen.
Ohne eine Gesamtfahrzeugtypgenehmigung ist es nicht möglich, diese Fahrzeuge im Markt, in den Markt zu bringen bzw. zuzulassen. Sprich, ohne Typgenehmigung gibt es kein Nummernschild.
Okay, also wirklich der Schlüssel dafür, dass man überhaupt die Autos dann auf den Markt bringen kann. Und du bist selbst ja Leiter des technischen Dienstes. Was macht denn der technische Dienst? Testet ihr es, prüft ihr nur Autos oder gibt es auch andere Sachen?
Also der technische Dienst ist die benannte Stelle bei der TÜV Süd Autoservice GmbH, die eben Gutachten und Testberichts einreichen darf. Und wir testen alles, was eben genehmigungsrelevant ist, also vom Traktor über Motorräder, PKWs bis hin auch zu Schiffen, wenn wir ganz ehrlich sind, auch wenn das ein sehr, sehr, sehr kleiner Bereich ist.
Eine Nische, ja. Und ihr macht das sicherlich dann auch in der Praxis, also ihr setzt euch dann auch mal ins Auto und fahrt das mal gegen die Wand oder wie macht ihr das?
Tatsächlich, führen wir die Tests auch selbst durch, je nachdem, was die Umstände sind. Aber beispielsweise führen wir Bremstests durch, sprich wir haben klare Vorgaben, die in der Regelung zu finden sind. Und dann überprüfen wir, ob das Fahrzeug dann das tatsächlich auch wirklich hergibt, was es hergeben soll.
Okay, das hört sich nach einer guten Mischung aus Praxis und Theorie an.
Es ist super interessant, es ist eine super interessante Mischung. Ich persönlich habe auch vor meiner Zeit im technischen Dienst als unterschriftsberechtigter Sachverständiger gearbeitet. Und dieser Aufgabenbereich ist super abwechslungsreich und auch super schön und super interessant auch.
Und jetzt mit den neuen Cybersecurity-Regeln, was braucht ihr da für Kompetenzen beim technischen Dienst?
Tatsächlich mit dieser sehr neuen Anforderung, auch dem neuen Bereich, wie ich es vorhin bezeichnet habe, im Endeffekt sprechen wir hier auch tatsächlich von dem Paradigmenwechsel, dass wir die Security betrachten müssen, sprechen wir dann auch von neuen Kompetenzen und neuen Qualifikationen. Sprich, wir müssen uns darum kümmern, dass wir eben das auch bei uns im technischen Dienst haben. Haben wir auch gemacht, haben wir auch im Audit eben entsprechend dargelegt, aber tatsächlich ist es wieder eines der Bereiche, wo erkennbar ist, dass der Aufgabenbereich für Sachverständige immer im Wandel ist und sich immer erweitert und man immer an den technischen Neuerungen partizipiert.
Also jeder, der sich mit Software auskennt und Auto-Fan ist, der sollte sich bei euch melden.
Ganz richtig. Also insbesondere Spezialisten im Bereich Security, die gern in den Automotive-Bereich gehen möchten. Verwandte Bereiche wären hier Industrial Security. Wäre sehr naheliegend, wenn man da einen Wechsel in den Automotive-Bereich anstreben möchte.
Ja. Und was bedeutet das denn jetzt für diese OEMs? Das ist ja wirklich ein Riesenkosmos, eine unglaubliche Abhängigkeit, Zulieferer, Originalteilehersteller und die großen Autohersteller. Was bedeutet das für die, wenn diese neuen Regularien jetzt dann in Kraft sind?
Es bedeutet für sie, dass sie definitiv um einen Bereich reicher sind, in den sie absichern dürfen. Bedeutet aber auch, dass eben die komplette Entwicklungs- und Lieferkette eben damit auch berührt wird. Sprich, die Anforderungen werden an einen Hersteller gestellt, dass eben die Fahrzeuge secure sind. Da ein Fahrzeug in seiner Summe jedoch auch aus vielen Systemen besteht, das von Zulieferern kommt, sind natürlich auch diese zu betrachten. Dementsprechend werden sich die Anforderungen auch an die Tiers, also Tier 1, Tier 2, Tier 3, durchkaskadieren, dass eben die Anforderungen, sofern sie relevant sind für die Zulieferer, auch eben dann weitergeleitet werden. Oder eben der Hersteller weiterhin die Gesamtverantwortung dafür behält. Ja. Jedoch ist Ersteres wahrscheinlich.
Ja, das heißt auch, die Notwendigkeit nach Zertifizierungen wird steigen.
Meines Erachtens nach wird die definitiv steigen, dass eben Zulieferer eben ein Security-Management-System brauchen, das auch in irgendeiner Weise eben entsprechend zertifiziert ist, sodass es Anerkennung findet.
Welche Zertifizierungen sind es zum Beispiel?
Ganz konkretes Beispiel ist der Standard 21434, also ISO 21434, der sich direkt an die Automotive Security richtet. Aber das ist ein Beispiel dessen, was ich da zukünftig sehen würde.
Wie ist deine persönliche Einschätzung? Schützen denn diese Regeln wirklich vor solchen Horrorszenarien, wie wir es jetzt gesehen haben in der Vergangenheit in verschiedensten Branchen, wo ja Hacker wirklich auch dafür gesorgt haben, dass da nichts mehr ging. Wie ist deine Einschätzung? Ist das eine gute Basis oder gibt es immer noch ein Restrisiko natürlich wahrscheinlich, ne?
Also ich persönlich finde, dass es ein Wahnsinnsschritt ist, dass wir jetzt hier eine neue Regelung haben und dass auch wir in Deutschland, also das KBA als Behörde, da so eine Vorreiterrolle eingenommen hat, dass man den ersten Schritt geht, um hier für Security zu sorgen, weil davor hat einfach gar nichts bestanden. Und von dem her ist es definitiv ein guter Schritt. Man muss aber auch ganz klar sagen, Security ist nichts Abgeschlossenes. Security entwickelt sich fortlaufend weiter. Und eine absolute Sicherheit kann so gesehen auch nie gewährleistet werden, weswegen wir hier von einem risikobasierten Ansatz sprechen. Aber auf alle Fälle berücksichtigt das die Regelung und ist in ihren Inhalten so offen und so frei, dass eben die verschiedenen Entwicklungen oder Features, die ein Fahrzeug haben kann, abgedeckt sind, ohne diese jedoch zu limitieren, wodurch die Basis geschaffen ist, dass man eben die Risiken auf ein Minimum reduzieren kann. Und somit ist es definitiv ein großer Schritt. Ob wir niemals einen Angriff sehen werden, wäre zu erhoffen. Sagen kann man es aber zum heutigen Zeitpunkt nicht. Was ich positiv bewerte oder was definitiv auf unserer Seite noch steht, ist eben, dass der Automotive-Bereich noch nicht so erträglich ist für schadhafte Angriff, was Monetarisierung betrifft.
Das kann sich ja noch ändern.
Kann sich definitiv ändern.
Je mehr autonome Fahrzeuge auch auf den Straßen unterwegs sind wahrscheinlich. Ja.
Aber auch dann werden wir definitiv wesentlich sichere Systeme schon haben, sodass es immer ein gewisser Wettlauf oder ein gewisser Wettbewerb auch sein wird, gut und böse.
Jetzt sind ja diese Regelungen von den United Nations aufgestellt worden. Für wen sind die denn bindend oder wer hat sich dazu committed? Wie ist das auch international?
Also bindend sind diese UNECE-Regelungen grundsätzlich in allen Staaten, die diese Regelung unterschrieben haben. Beispiel sind die europäischen Staaten. Hier wird das auch bereits durch die Europäische Union übernommen. Mhm. Sprich, die Anforderung, dass Fahrzeuge cybersecure sein müssen, kommt aus einer EU-Verordnung heraus, die eben dann verpflichtend auf die UN-Regelung verweist. Jedoch ist auch im internationalen Rahmen außerhalb Europas, gibt es Staaten, die eben hier unterzeichnet haben und an auch diese verwenden. Beispiel wäre jetzt hier Japan.
Okay, und wie sieht es in den USA aus?
In den USA ist es so, dass die ein komplett anderes System haben. Hier sprechen wir von der Selbstzertifizierung, aber auch hier sind erste Standards, Sicherheitsstandards in der Entwicklung, die eben auch das Thema Cybersecurity berühren oder auch absichern. Und man kann grundsätzlich sagen, dass global gesehen das Thema Cyber eine Wahnsinnsaufmerksamkeit genießt und auch weltweit viele Staaten daran interessiert sind oder daran tätig sind, eben eigene Regelungen zu entwickeln oder eben dann die UN-ECE-Regelung zu unterzeichnen und dies dann auch zu übernehmen.
Also diese UN-ECE-Regelung ist schon ein erster Schritt, an dem sich auch viele Länder dann orientieren wirklich.
Definitiv. Also ein großes Beispiel ist Russland. Mhm. Ist ein riesiges Land, das auch hier eben dabei ist.
Jetzt haben wir gerade viel über die Bedeutung der Regeln gesprochen. Was heißt das denn, wenn wir die mal genauer anschauen? Was genau wird denn da geprüft und getestet von euch?
Wie erwähnt, das Managementsystem ist eine ganz wichtige Basis. Mhm. Sprich, wir kommen zum OEM und führen ein Audit durch, dass eben die Anforderungen der Regelung abtestet. Sprich, hat ein Hersteller Prozesse definiert, wie eine Risikoanalyse auszusehen hat? Hat er definiert, wie eben Maßnahmen oder Mitigations zu definieren und umzusetzen sind? Aber auch ganz wichtig, hat er Monitoring-Maßnahmen für den gesamten Lebenszyklus der Fahrzeugtypen?
Ja. Weil du hattest ja schon gesagt, das Thema Sicherheit, Security bleibt ja nicht stehen. Das ist nicht mit einmal getan. Es ist über das gesamte Leben des Autos dann. Genau.
Also wirklich wichtig ist, dass ein Hersteller fortlaufend seine Fahrzeuge überwacht, ob neue Schwachstellen gegebenenfalls entdeckt werden und ob dann eben entsprechende Maßnahmen notwendig sind, wie durch ein Software-Update oder eben andere entsprechende Maßnahmen. Da endet jedoch die Geschichte nicht beim Managementsystem, sondern auch die Produkte selbst sind zu bewerten, sind zu prüfen. Sprich, ist die Systemarchitektur, die der Fahrzeughersteller entwickelt hat, entspricht die den Security-Anforderungen? Aha. Und auch da führen wir die Bewertung durch hinsichtlich den Typen selbst. Und basierend darauf führen wir dann auch noch tatsächliche Tests am Fahrzeug durch. Sprich, sind die Maßnahmen wirklich in dem Fahrzeug integriert? Also es baut quasi alles aufeinander auf. Die Basis liefert das Managementsystem. Mittels dieses Managementsystems werden auch entsprechende Bewertungen vom Hersteller selbst für seine Fahrzeugentwicklung und Fahrzeugtypen durchgeführt. So muss der Hersteller auch massive oder sehr umfangreiche Security-Tests selbst durchführen, also beispielsweise Penetration-Tests, Fuzzing und dergleichen. Und darauf aufbauend führen wir unsere Bewertung durch, die wir dann auch final nochmal testen, ob auch wirklich alles vorhanden ist, was vorhanden sein muss.
Wie lange dauert denn sowas? Das hört sich sehr umfangreich an.
Es hört sich jetzt sehr umfangreich an, jedoch muss man auch sagen, es wird schon bereits viel durch den Hersteller auch erledigt, basierend auf dem Management-System. Fürs Management-System ist es so, dass eben Auditzeiten auch schon vom KBA ungefähr festgelegt wurden, beziehungsweise Empfehlungen ausgesprochen wurden. Dieses richtet sich an den 27.000er Standard, natürlich mit einem gewissen Abschlag. Und im Rahmen der Typprüfung kommt es dann ganz stark auf das Fahrzeug selbst an, beziehungsweise auch auf die Daten, die ein Fahrzeughersteller liefert. Wie umfangreich ist es und wie wie klar ist es auch formuliert. Aber das wird sich zeigen.
Und ab wann ist denn ein Fahrzeug ein neuer Typ?
Oh ja, das ist eine sehr gute Frage. Hierfür haben wir typabgrenzende Merkmale und das ist oft gar nicht so greifbar. Und auch im Bereich der Cybersecurity sind die typabgrenzenden Merkmale so definiert, ich formuliere es jetzt mal frei, im Endeffekt Typen gehören, Fahrzeuge gehören zum gleichen Typen, wenn sie die gleiche Systemarchitektur haben.
Das hört sich ein bisschen nach Biologieunterricht für mich an jetzt.
Aber. Ist ein bisschen abstrakt, ist ein bisschen abstrakt. An einem konkreten Beispiel ist es so, dass es abhängig davon, wie der Hersteller sein Fahrzeug entwickelt, es durchaus möglich ist, dass seine komplette Modellpalette in einem Typ verheiratet werden kann. Aha. Sind es aber maßgebliche Unterschiede, dass zum Beispiel ein ganz anderes Backend-System dahinter hängt oder dass ganz anderes Betriebssystem auf dem Fahrzeug drauf ist, dann würde man natürlich hier das nicht mehr als ein und denselben Typen.
Und wie viel Software steckt heute in modernen Autos eigentlich so drin? Weil die Zulieferer haben ja auch ganz, ganz viel Anteil daran und oft, glaube ich, weiß der Hersteller gar nicht mehr so richtig, was da alles an Software integriert ist in dem Auto, oder?
Tatsächlich ist die Software, was integriert ist, ein großes Thema, weil so viele verschiedene Systeme darin stecken. Wir sehen das auch an den Meldungen, die es aktuell gibt, dass die Hersteller auch immer mehr und mehr Softwarekompetenz in ihre eigenen Häuser zurückholen.
VW hat ja auch, glaube ich, angekündigt, das alles jetzt selbst zu entwickeln.
Ganz genau. Also das ist ein gutes Beispiel. VW hat das angekündigt. So, es wird definitiv komplexer werden mit eben der neuen Funktionalitäten. Also es kommen, wir werden neue Funktionalitäten sehen hinsichtlich Assistenzsysteme, dass ein Stauassistent vielleicht integriert wird. Die Schildererkennung wird ausgebaut werden. Mhm. Also die Systeme werden komplexer. Was das aber dann tatsächlich hinsichtlich der Software bedeutet oder hinsichtlich der Architektur, ist schwer abzuschätzen. Der Trend geht auch wieder dahingehend, dass man weniger verschiedene Steuergeräte einbaut und wirklich mehr zentralisierte Steuergeräte hat.
Jetzt nochmal zum Schluss gefragt, ihr habt ja einen sehr spannenden Job beim technischen Dienst, wie du schon erzählt hast. Welche Kollegen würdest du dir wünschen für die Zukunft?
Also unser Job ist definitiv super spannend und Kollegen, die wir in der Zukunft brauchen, sind definitiv Kollegen, die auch eine Affinität für Security haben, aber natürlich auch wirkliche Security-Experten, gerne auch aus dem Industrial-Bereich, da dieser sehr verwandt ist, auch zu Automotive. Zukünftig werden wir eben dann auch sehen, dass wir unterschriftsberechtigte Sachverständige haben werden, die auch wirklich ein gutes Standbein in der Security haben, um auch hier entsprechende Bewertungen tiefgreifend durchzuführen. Und das Thema wird auch immer weiter ausgeweitet werden.
Gut, vielen Dank, Raphael, dass du uns heute einen Einblick gegeben hast, wie Autos auch in Zukunft sicher auf den Straßen unterwegs sein können.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und dass ich über dieses Thema denn dir auch was erzählen durfte. Ich hoffe, es war interessant.
Auf jeden Fall.
Alle Folgen von Safety First gibt's überall dort, wo es Podcasts gibt. Oder unter www.tuvsud.com/podcast. Das heißt tuvsud.com/podcast. Bis zum nächsten Mal.